Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Programmierbar. Wir sitzen hier wieder zusammen mit Christian Liebel, der, ich glaube, das erste Mal haben wir einen Gast, der doppelt eine Podcast-Folge mit uns machen durfte. Aber die erste hat uns so gut gefallen, dass wir uns gleich nochmal zusammengesetzt haben. Und heute geht es um Project Fugo. Diesmal würde ich auch dir überlassen, vielleicht direkt den Introsatz zu Project Fugo zu sagen. Kannst du das mal in zwei Sätzen für unsere Hörer zusammenfassen, was das überhaupt ist?
Jo, sehr gern. Also erstmal schön, wieder hier zu sein. Vielen Dank. Project Fugo versucht, Web-Anwendungen auf die nächste Stufe zu heben, indem es ja Fähigkeiten mit nativer Power ins Web bringt. Ein Satz. War doch gut, oder?
Fähigkeiten mit nativer Power war gut. Müssen wir gleich noch ein bisschen auseinandernehmen.
Ich glaube auch, ja.
Aber genau.
Ein bisschen erklärt.
Was ist denn Power? Und wer seid ihr beiden überhaupt? Genau, also.
Die beiden, die du nicht vorgestellt hast.
Sebi, Jojo und Dennis von der Programmierbar sind am Start. Und wer Christian Niebel noch nicht kennt, wir haben eine Folge aufgenommen über Web Components. Da haben wir ein bisschen ein Intro mit ihm zusammen gemacht. Eine Sache, die wir da nicht angesprochen haben, da wollte ich mich nur mal nachfragen, du hast parallel auch noch, ich meine, nicht nur, dass du irgendwie gearbeitet hast, dann hast du zwei gute Studiengänge, nee, das nennt man nicht so, zwei gute Studien, Studium,
Studiums.
Studiums, passt, ja.
parallel gemacht und dann hast du auch noch ein Buch geschrieben, was irgendwie 500 Seiten lang ist. Mhm. Wann hast du das gemacht? Oder wie hast du das denn noch parallel alles geschafft?
Es geht ja auch alles nur nacheinander. Also praktisch nachdem der Master fertig war, habe ich das Buchprojekt dann durchgeführt. Und ja, ist anstrengend, ohne Frage. Habe ich auch noch neben dem Job gemacht. Das heißt, man sitzt dann halt abends lange im Büro noch und am Wochenende ebenfalls. Und das ging über so 6 bis 9 Monate, sage ich mal. Und genau, da ist das PWA-Buch entstanden. War viel Aufwand, aber genau, bin sehr froh, dass es alles geklappt hat, dass es draußen ist. Ja,
cool.
War auf jeden Fall eine schöne Sache.
Dann würde ich sagen, machen wir doch einfach von der Programmierbar die ersten drei, die uns über Twitter kontaktieren, kriegen von uns ein Buch.
Oh, das ist cool, ja.
Ja, genau. Und auf die persönliche Widmung verzichten wir, weil sonst müssten wir es hin und her schicken. Aber Sie wissen, du warst hier bei uns.
Der Carbon Footprint davon.
Ja. Passt auf jeden Fall sehr gut zum Thema.
Genau.
Das heute Talk.
So, Jojo, du hattest eben schon angesetzt, du wolltest, glaube ich, schon den Intro-Satz von Christian ein bisschen auseinandernehmen, was Project Fugo angeht.
Ich glaube, man muss das ein bisschen mehr erklären, was eigentlich Project Fugo versucht zu erreichen.
Sonst bräuchte man keine Podcast-Folge, wenn man es in einem Satz abhandeln könnte.
Also ich glaube, was ja so ein bisschen immer man zu lesen bekommt, das versucht so dieses Bridging the Native Gap, ist glaube ich so auch eins, was in den Google-Präsentationen dann auch auftaucht. Also sie versuchen letztendlich diese Lücke zu schließen und ich glaube, das ist auch etwas, was wir natürlich sehr aktiv mitbekommen, weil wir letztendlich unsere Spiele in Web-Technologie auf den nativen Plattformen entwickeln und dafür natürlich dann oftmals so HTML5-Container nutzen. Wir haben uns oft schon eben dieses Thema PWA angeguckt und ich glaube, gerade in diesem Bereich versucht ja Project Fugo diese Notwendigkeit, diese HTML5-Container vielleicht so ein bisschen obsolet zu machen. Also auch, sag mal, diese Schnittstellen wie jetzt Capacitor dann auch auszumerzen. Ich kann so ein bisschen mehr drauf eingehen, was eigentlich so, sag mal, die Bestrebung letztendlich von Project Fugo ist.
Jo. Also vielleicht beginnen wir einfach mal so technologisch, historisch so ein bisschen. Das Web war ja nie als Anwendungsplattform gedacht, als Spieleplattform erst recht nicht, sondern es war gedacht, um wissenschaftliche Dokumente auszutauschen. Erste Versionen konnten nicht mal Bilder anzeigen. Also es war am Anfang nur Text und der Hyperlink war das spezielle Ding, was es so besonders gemacht hat. Und naja, dann wurde es halt verwendet und da hat man gesehen, okay, wir brauchen mehr, die Leute wollen mehr damit machen. Und dann kamen sowas wie Bilder beispielsweise oder sowas wie, keine Ahnung, sowas wie Flash, kamen wir später noch dazu. Und irgendwann haben Leute angefangen, damit halt auch komplexere Anwendungen zu bauen. Formulare beispielsweise, die kamen noch dazwischen, ne? Deswegen hat man ein JavaScript noch dazu geworfen, dass man ein bisschen kleinzeitig dynamisieren kann noch so. Und basierend auf JavaScript haben dann Leute begonnen, webbasierte Apps zu schreiben. Und die sind, denke ich, aufgeblüht so im so ungefähr Jahr 2004, 2005, als Web 2.0 groß war und Gmail, Google Mail gerade rauskam mit seiner als Single-Page-App umgesetzten Web-Oberfläche, was ja ein meilenweiter Unterschied war zu dem, was man von, keine Ahnung, GMX oder sowas damals noch kannte, ne? Und das hat dann so ein bisschen die Basis gelegt für Applikationsprogrammierung, die komplett im Web stattfindet. Dann kam HTML5 irgendwann und das hat einen sehr starken Fokus darauf gelegt, dass man Applikationen im Web eben richtig gut entwickeln kann. Da kamen so Sachen dazu wie Local Storage, Session Storage, sowas wie App Cache, heute deprecated, aber trotzdem, das Konzept bleibt wichtig. Also was der App Cache tut, ist, dass man seine HTML, CSS, JavaScript-Dateien offline auf dem System halten kann. Wie gesagt, vor 10 Jahren hat man da schon drüber nachgedacht und das schon eingebaut ins Web. Und ja, heute sind wir in einer sehr guten Position für Web-Anwendungsentwicklung. Man kann sehr viel, aber es bleibt, genau wie es eben auch schon gesagt hast, die sogenannte Web-App-Gap, also die Lücke zwischen dem, was native Anwendungen können und dem, was im Web geht. Und diese Brücke, genau, kann man schließen mit Hilfe von Apache Cordova oder Capacitor, mit Hilfe von Electron von GitHub, was alles Wrapper-Ansätze sind, in die ich praktisch meine Web-Anwendung reinbündle und dann den Wrapper-Ansatz praktisch nehme, um damit auch jede beliebige native Schnittstelle auch aufrufen zu können, die native Apps auch aufrufen könnten. Und korrekt, Progressive Web Apps wollen praktisch ohne diese Container funktionieren. Also im Idealfall brauche ich halt eben kein Cordova, kein Capacitor mehr und auch Electron kann praktisch zu Hause bleiben. Und da ist es allerdings diese Web-App-Gap einfach ein Problem. Denn ich kann noch nicht alle Erfahrungen, die wir aus dem nativen Bereich kennen, ins Web bringen. Beispiel sind Produktivitäts-Apps wie IDEs, Studio Code zum Beispiel, oder Office-Anwendungen, Word, OneNote, sowas. Die kann ich nicht so wirklich ins Web bringen aktuell, weil zum Beispiel ein Dateisystemzugriff fehlt. Es gibt so ein paar Dinge, ich kann Dateien rein drag and droppen beispielsweise, ich kann einen File-Open-Dialog darstellen, aber ich kann zum Beispiel keine Datei überschreiben. Also sowas wie VS Code geht halt nicht, weil ich nicht eine Datei laden und überschreiben kann. Und diese Lücke praktisch zwischen Web und Native, die soll geschlossen werden mit Hilfe von Project Fugu. Project Fugu, kann man vielleicht gleich dazu sagen, ist der Codename. Der offizielle Name praktisch, der ist das Web Capabilities Project, also praktisch das Web Fähigkeiten Projekt, das getragen wird von Google, von Intel und Microsoft. Alle drei Beitragende zum Chromium Projekt, also dem quelloffenen Unterbau des Chrome und des Edge Browsers und Brave und Samsung Internet und Opera und was alles noch drauf aufbaut. Durchgesetzt hat sich allerdings einfach der Name Project Fugu, also japanisch für Kugelfisch, wahrscheinlich, weil es einfach ein schöner Codename ist. Also kann ich mir zumindest vorstellen.
Also du sagst, es ist kein Wrapper? Oder ich hätte jetzt mal vermutet, weil du gesagt hast, es gibt Wrapper und es gibt Fugu.
Also es gibt ja dann doch noch einen Wrapper, ja, und das ist der Browser im Prinzip. Also der muss halt auf deinem Gerät natürlich installiert sein, das ist klar, der wird ja auch die Webseite dann ausführt. Aber im Prinzip wird der Browser zu diesem Wrapper außenrum. Ja, wie macht das Project Fugu? Wenn wir ganz vorne beginnen, guckt das Projekt erstmal nach dem Entwicklerbedarf. Also schaut sich erstmal um und guckt, was brauchen denn die Entwickler, um halt solche vollwertigen Anwendungserfahrungen ins Web bringen zu können. Und eines dieser Schlüsseltechnologien ist die sogenannte Native File System API, die jetzt eben exakt das tut, nämlich dass sie Entwicklern eine Möglichkeit gibt, auf Teilbereiche des Dateisystems zuzugreifen, einen öffnen Dialog anzuzeigen, dann Dateien ändern zu können und bestehende Dateien überschreiben zu können, dort wo sie sind. Und das ist jetzt praktisch ein Beispiel für ziemlich viele, die es im Umfang von Project Fugu gibt. Das ist extrem viel geplant. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, oder auf der Liste steht, auf die Touchbar irgendwann mal zugreifen zu können, Gesichtserkennung durchführen zu lassen. Also nicht individuell identifizierbar, sondern einfach das Gesicht praktisch in einem Foto zum Beispiel zu finden, Barcodes zu erkennen, so einen kleinen Badge anzuzeigen. Wenn ich jetzt im PWA-Bereich unterwegs bin und eine Progressive Web App auf meinem System installiere, habe ich ein Icon, Und wenn ich dort wie WhatsApp oder wie Outlook beispielsweise so ein kleines Badge anzeigen möchte, dann soll auch das möglich sein. Die Möglichkeit, Shortcuts anzuzeigen, wenn ich per Long Press auf meinem mobilen Betriebssystem auf das Icon drücke, soll ich dort in der Lage sein, auch diese sekundären Operationen anzubieten, wie man es von den mobilen Systemen kennt und so weiter und so fort. Das heißt, zunächst einmal geht das Fugu-Team hin, wie gesagt, aus diesen drei Herstellern bestehend, und schaut mal, was brauchen Entwickler denn? Und dann wird das Ganze priorisiert. Es gibt den Fugu API Tracker. Die Adresse ist bit.ly/fugu-api-tracker. Dort kann man sich das anschauen. Dort sind die ganzen Schnittstellen, die da geplant sind, einmal priorisiert dargestellt.
Also dort werden sozusagen erstmal diese ganzen Themen gesammelt und dann gibt es dann ein Konsortium, was dann entscheidet, also wie wird sozusagen diese Priorisierung dann auch gemacht? Also kann jeder Benutzer dann sagen, okay, das ist letztendlich die Schnittstelle, die ich am höchsten benötige, also wo ich die größte Priorität dann draufsetzen würde?
Ja, also kannst du machen. Du als ganz normaler Webentwickler kannst tatsächlich ein Ticket bei Google aufmachen und sagen, ich brauche Zugang zu XYZ. Klar, du als Einzelperson praktisch oder als Einzelunternehmen, gut, kommt aufs Feature an, ne? Vielleicht passiert dann schon was oder halt eben auch noch nicht, das kann halt auch sein. Aber wenn der Bedarf praktisch hoch ist, dann ist es ein Indiz dafür, dass es halt eben auch höher wandert in der Liste. Aber natürlich hängt es auch von Google-Partnern ab, ne? Also oder halt eben von Microsoft und Intel-Partnern, was die so brauchen. Das hat auch einen Einfluss auf die Priorisierung. Sicherlich auch, wie schnell das dann im Browser implementiert werden kann. Also das besteht aus verschiedenen Faktoren.
Stelle ich mir das so vor wie diese HTML5-APIs, die so wie so Pilze aus dem Boden schießen, wo man eine Battery-API auf einmal hat oder eine mein Browser-Tab ist inaktiv-API und mein Lichtsensor zeigt nichts mehr an-API und sowas. Also so in die Richtung. Das heißt, dann wird das hochpriorisiert und dann habe ich auf einmal eine API für einen File-Container, wo ich Dateien reinschreiben und überschreiben kann oder so.
Genau. So ist es. Genau das ist das Ziel. Also am Ende bekommen Webentwickler praktisch eine abstrakte Schnittstelle, bei der dann auch keine Rolle mehr spielt, was für ein Betriebssystem unten drunter ist. Denn dieses, was der Browser praktisch macht, ist dir später eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Im Falle von der Native File System API heißt die Choose File System Entries beispielsweise. Und der Browser muss sich dann hinten dran drum kümmern, dass auf Windows die entsprechenden Windows-APIs aufgerufen werden und auf macOS die entsprechenden macOS-APIs, auf Linux die, auf iOS die, auf Android die anderen. Also im Prinzip für den Entwickler wird es dann super easy, weil er die Schnittstelle einmal aufruft und ihm danach die Ausführungsumgebung egal sein kann. Hier liegt dann also eher ein bisschen der Implementierungsaufwand beim Browserhersteller, wobei das Gute ist, dass der sie auch nur einmal machen muss, praktisch für die komplette Entwicklergemeinde, die dann praktisch da draußen ist. Und was noch ganz schön ist, ist, dass der Browser ja auch weiß, auf welches Zielsystem oder für welches Zielsystem er kompiliert wird. Das heißt, wenn Chrome für Windows gebaut wird, wird die Schnittstelle halt auch nur noch für Windows aus implementiert und der Rest fliegt dann eben auch wieder aus dem Browser-Bundle beispielsweise raus. Also das Ganze ist relativ praktisch, wie ich finde, zeigt auch eine gute Arbeitsaufteilung. Also Entwickler sollten das machen, was Entwickler interessiert, und die Browserhersteller kümmern sich darum, dass die Plattform funktioniert.
Und was ist dann am Ende dieses Project Fugu? Das ist letztendlich, die kommt da eine Spezifikation raus, die dann von den Browserherstellern umgesetzt werden kann? Oder setzen die tatsächlich das dann schon jetzt beispielsweise für Chromium um und hoffen, dass es dann von den anderen Browserherstellern auch nachgebaut wird? Oder wie ist da so der Prozess intern bei denen?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Also zunächst mal grundsätzlich, das soll den Weg der Standardisierung gehen. Es gibt die sogenannte Web-Plattform Incubators Community Group, kurz YCG. Und das ist der vorgesehene Platz, also es ist eine Community-Gruppe des W3C, die kann keine Standards veröffentlichen, aber man kann dort Schnittstellen schon mal wachsen lassen. Und Fugu-Schnittstellen gehen den Weg. Also wie gesagt, zuerst mal wird der Bedarf ermittelt, da wird mal so grob eine API aufgebaut entworfen. Und irgendwann, wenn das ein halbwegs stabil scheint, geht das dann mal zur YCG rüber. Und dort wird dann auch eben mit den anderen Herstellern dann geschaut, dass man das auf den Standardweg bringt. Parallel tatsächlich aber implementiert das Google Microsoft und Intel implementieren das bereits in der Engine. Und damit ist es dort bereits verwendbar. Also die shippen die APIs dann praktisch dann unabhängig davon, ob sie Standards sind oder nicht. Man muss dazu sagen, das ist jetzt im Prinzip auch nichts Neues. Das gibt's in jedem Browser, das gibt's überall, dass praktisch auch erstmal proprietäre APIs geshippt sind. Und die Hoffnung ist danach dann natürlich, dass die anderen Hersteller mitziehen und dass dann daneben, dass dann daraus auch ein richtiger Standard wird. Wie funktioniert es vielleicht auch, wenn es in der YCG dann so weit gediehen ist und man eben auch die Erfahrung hat, ne? Das ist ja auch ein zentraler Punkt oder ein zentraler Vorteil bei dieser Sache. Chrome hat da mit einer riesen Userbase schon Erfahrung mit dieser Schnittstelle gesammelt. Und wenn man sieht, das funktioniert und wenn die anderen Hersteller praktisch zustimmen, es braucht mindestens zwei, dann wird das Ganze transferiert zu einer Working Group, das W3C. Jetzt sowas wie, was könnte man anführen, Web-Share API, also wo ich Inhalte dann aus der Anwendung herausteilen kann, würde zum Beispiel in die Web-Applications Working Group gehen und kann dann dort zu einem echten Standard praktisch ausgebaut werden. Aber auch das ist im Web normal. Typischerweise ist es schon viel früher in den Browsern implementiert und kann draußen eingesetzt werden. Mhm. Also kurzum, ja, das Ziel ist, dass da am Ende standardisierte Schnittstellen rauskommen. Umgekehrt wartet man jetzt aber auch nicht ewig, bis sich die anderen praktisch bewegen, sondern man macht es halt einfach schon mal.
Mhm. Und dann ist einfach die Hoffnung, dass die Entwickler diese Plattform, diese Schnittstelle schon nutzen auf Chrome und dann für andere Plattformen wie Firefox dann eben diese Funktionalität einfach nicht anbieten. Das heißt, gibt es da schon, sagen wir mal, eine gewisse Adaption? Hast du da irgendwelche Erkenntnisse oder Erfahrungen, ob diese Schnittstellen, wie du eben ja gerade gesagt hast, über Webshare Target API ist schon geschippt worden in Version 83 vom Chromium. Wird die aktiv dann schon von Entwicklern eingesetzt oder ist es so, dass die dann sagen, nee, solange ich keine Unterstützung auf Mozilla habe, Firefox habe, ist es für mich gar nicht relevant, das irgendwie zu integrieren. Natürlich habe ich mit Chrome, ich weiß nicht, was für einen Marktanteil die haben, 80%, 85%. Also ist ja eigentlich zu vernachlässigen, was vielleicht an anderen Browserherstellern da draußen noch existiert, weil mich je nach Chrome. Projekt, ja. Ja, nee, natürlich je nach Projekt. Klar, man muss auch sagen, was in vielen Banken ist natürlich auch immer noch Internet Explorer 11 irgendwie Standard und die werden vielleicht sowas niemals nutzen können, aber das ist ja auch nicht das, was ich adressiere. Also hast du da irgendwelche Erfahrungen, ob das dann schon wirklich sehr aktiv genutzt wird von Entwicklern, solche neuen Sachen? Weil es klingt natürlich super spannend, erstmal sowas wie WebShare Target API dann irgendwie auch dann einsetzen zu können.
Ich habe keine Zahlen dazu, noch nicht. Das vielleicht schon mal als Hint. Es gibt vom HTTP Archive gibt's einmal jährlich so ein Jahresbuch praktisch der Verwendung von Web-Features, sage ich mal. Und ich schreibe da auch gerade mit für die diesjährige Ausgabe, wo es dann nämlich genau darum geht, wie viele Seiten setzen denn moderne Capabilities dann auch wirklich ein. Das Crawling der Daten erfolgt jetzt allerdings erst. Insofern habe ich da praktisch noch nichts Belastbares da. Insofern ist es ein Verweis in die Zukunft. Also wenn das Hörer mit ausreichend Abstand in der Zukunft hören, kann man da mal schauen, was dann da rausgekommen ist.
Wo würde man das finden?
Im HTTP Archive gibt's den Web Almanac, also den Web Jahresalmanach, wenn man so möchte. Mhm. Und genau, dort kann man das im Kapitel Capabilities, so wird es heißen, kann man es dann nachschlagen. Ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Bis dahin weiß ich nur, dass es halt einfach große Beispiele gibt. Twitter beispielsweise ist immer wieder dabei, um neue Webschnittstellen zu erproben und die schon mal einzubauen vorläufig. Ist auch jetzt bei der Native File System API der Fall, wo man sich dann auch gezielt praktisch größere Seiten auch mal dann anschaut und sagt, geht es damit? Also mit dem, wie wir es entworfen haben, hilft euch das? Und dann bauen die es schon mal ein und dann kann man es ausprobieren. Jetzt eben im speziellen Fall hier wieder von der Native File System API gibt es dann auch wiederum eine Bibliothek, Browser Native FS heißt die, und die macht dann Folgendes. Sie versucht ebenfalls wieder zu generalisieren und wenn ich Zugriff, also wenn ich praktisch einen Browser habe, der die Native File System API kann, dann wird einfach diese schöne Schnittstelle verwendet mit all ihren Fähigkeiten und wenn nicht, dann fällt sie zurück auf Schnittstellen, die im Browser sonst noch zur Verfügung stehen. Denn wie gesagt, Anwendungsentwicklung im Web ist nichts Neues. In vielen Browsern sind erstaunlich viele native Features schon lange eingebaut gewesen. Wie gesagt, sowas wie File Open Es ist kein Problem. Geht in allen Browsern irgendwie. Und die Bibliothek switchen einfach um. Wenn ich jetzt eben dann in einem Safari bin, was ich nicht kann, dann greifen wir auf irgendeine Fallback-Funktionalität zurück, wo ich dann halt na immerhin so ein bisschen was damit machen kann. Das wiederum, dieses Konzept nennt sich dann auch Progressive Enhancement, und das ist tatsächlich sehr wichtig, ist auch dem Fugu-Team sehr wichtig, dass man Browsern, in denen die Funktion nicht zur Verfügung steht, dann auch eben einen entsprechenden Fallback anbietet. Oder aber, wenn es halt eben einfach gar nicht geht, dass man einfach die Funktion deaktiviert. Aber in keinem Fall praktisch darf es sein, dass man deswegen Browser bricht, die ja mit der speziellen Webschnittstelle nichts anfangen können.
Hast du noch andere irgendwie spannende Schnittstellen, auf die du dich freust?
Ja, also teilweise sind ja manche sogar schon geshippt. Sowas wie Web Authentication, Web Auth praktisch ist eine coole Sache, wo du dann mit Windows Hello oder mit Touch ID, Face ID dich anmelden kannst bei Webseiten. Das ist auch eine Schnittstelle, die jetzt draußen ist und breit verwendet werden kann, die ich in freier Wildbahn leider auch noch nicht gesehen habe. Sowas wie die Payment Request API ist aktuell gerade im Kommen, sage ich mal. Hier kann man vereinfacht Zahlungen abwickeln über die gleiche Art. Das heißt, du musst musst deine Adresse nicht mehr eingeben, musst die Kreditkarteninformationen nicht mehr eingeben, sondern der Browser kennt dich ja schon. Ja, der hat ja schon so oft zugeguckt, wie du die Daten eingegeben hast bei Online-Shops. Der merkt die sich ja auch. Und über die Payment Request API klickst du nur noch auf Kaufen. Dann geht ein Fensterchen auf, wo schon alles vorausgefüllt ist. Und du bestätigst es dann nochmal mit Fingerabdruck beispielsweise oder durch das Eingeben der CVV, der Kreditkarte beispielsweise. Und dann kann man den Kauf auslösen. Also auch noch eine interessante Schnittstelle. Die ganze Shape Detection API ist interessant. Wie gesagt, Barcode erkennen, Gesichter erkennen, Text erkennen. Ansonsten, was haben wir sonst noch so? Genau, WebShare Target dreht praktisch einmal das Konzept um. Also WebShare heißt, ich kann Inhalte teilen. WebShare Target heißt, meine PWA kann Inhalte empfangen. Also genauso wie eine native App auch. Das ist ebenfalls eine Sache. Es gibt in Zukunft soll es die Möglichkeit geben, dass sich Progressive Web Apps für eine Dateiänderung registrieren können. Also ich sagen kann, wenn ich irgendwo eine .jpeg-Datei habe und darauf doppelklicke, dann soll die PWA wiederum aufgehen. Also im Prinzip, wenn man sich die Liste auch anschaut, erkennt man da, dass einfach diese noch fehlenden Sachen, die native Apps schon lange ausgezeichnet haben, dass die praktisch die wichtigen sind, die auch ins Web kommen sollen. Und dann, wie gesagt, das ist das Ziel. Das sind wahrscheinlich so ist der 80% Fall dann auch abgedeckt. Dann kann der überwiegende Großteil aller Anwendungen, kann das sicherlich auch heute schon, aber ich denke, spätestens mit der Native File System API kann der Großteil aller Anwendungen problemlos einfach ins Web dann kommen. Die Web App Gap, die wird wahrscheinlich nie verschwinden. Also es wird immer ein Bereich geben, der dem Web aus guten Gründen auch nicht zugänglich gemacht wird. Aber einfach der überwiegende Großteil der Use Cases, der soll halt damit ins Web kommen, und Project Fugu treibt es sehr stark nach vorn.
Das waren jetzt alles Beispiele für erweiterte Funktionalität oder irgendwas, was dann schon als fertiges Paket so ist. Gibt es auch in Richtung irgendwie Performance oder Schnelligkeit oder wie läuft etwas in dem Browser? Ist da irgendwas mit drin oder eigentlich nicht, weil man sagt, okay, die Web-Technologien sind so, wie sie sind, und wir wollen eigentlich nur das noch extenden mit weiterer Funktionalität.
Also das ist jetzt kein spezieller Teil von Fugu. Fugu kümmert sich wirklich speziell darum, diese fehlenden Fähigkeiten praktisch ins Web zu bringen. Bei Performance ist es grundsätzlich so, dass natürlich der Browser dran, also dass die Browserhersteller daran interessiert sind, dass es schnell läuft. Und dass alle Wege praktisch auch, die man implementieren kann, dass die schnell sind, dass das ist dort das erklärte Ziel, praktisch losgelöst von Project Fugu. Praktisch schneller als die JavaScript Engine kann es dann auch nicht werden, mit der Ausnahme von WebAssembly natürlich noch, wo man eventuell oder in manchen Fällen, sagen wir mal, durchaus schneller sein kann als JavaScript, das aber halt eben auch nicht gesagt ist, dass es so ist. Aber long story short, Project Fugu kümmert sich jetzt nicht so sehr dann um Performance-Themen.
Ja, also versucht eigentlich wirklich mehr dem Browser halt mehr Möglichkeiten zu geben, wirklich zu interagieren. Wenn du jetzt sagst, diese ganzen Schnittstellen, wie zum Beispiel, ich registriere mich auf das Doppelklicken auf eine Datei. Würde ja aber trotzdem bedeuten, ich muss ja eigentlich immer den Browser irgendwie im Hintergrund am Laufen haben oder damit der solche Operationen irgendwie mitbekommt.
Genau, so ist es. Im Prinzip wird der Browser zu deiner Ausführungsumgebung. Ist allerdings mehr oder weniger für die gesamte PWA-Idee, ist es eigentlich fast schon erforderlich. Denn sowas wie, also Progressive Web Apps können ja überall, außer auf der Apple-Plattform, also auf iOS, auf macOS hast du ja auch noch andere Browser. Engines, die du verwenden kannst. Das geht ja unter iOS nicht. Das ist ja alles immer WebKit. Aber genau, auf sämtlichen Plattformen außer iOS kannst du auch Push-Benachrichtigungen empfangen. Und damit das jederzeit klappt, muss natürlich auch jederzeit dann dein Browser offen sein. Das ist also so ein bisschen inhärent oder ein inhärentes Thema. Auf der anderen Seite ist es aber eigentlich praktisch oder besser oder gut, dass es so ist. Denn wir können uns den Gegenentwurf anschauen. Und das ist Electron. Also praktisch eine Möglichkeit, um meine Webanwendung in Desktop-Systemen irgendwie ausführen zu können. Viele große Anwendungen nutzen es. Slack beispielsweise, Visual Studio Code, Microsoft Teams, Skype. Das sind alles Webanwendungen. Wie gesagt, schon heute als solche implementiert, die dann, um auf bestimmte native Schnittstellen zurückzugreifen, halt einfach diesen Electron-Wrapper brauchen. Electron wiederum ist jetzt so beschaffen, dass wenn man die App startet, einmal ein Chromium-Prozess praktisch startet. Es startet einmal eine Node.js-Runtime und darin wird dann die Webanwendung ausgeführt. Das heißt, dass wir nicht nur den Speicherplatz-Overhead haben, weil in unsere Exit-Datei, die später rauspurzelt, halt Chromium rein muss und Node.js rein muss, was deutlich größer ist als die App, die ich da wahrscheinlich rein verpacken will, nämlich schon mal Dutzende Megabyte in diesem Fall. Dann haben wir auch das Problem, dass wir die RAM-Problematik haben. Denn natürlich hast du einen Overhead. Also jetzt starten wir im Prinzip praktisch schon mal eine komplett neue Browser-Instanz und das Gleiche für Slack, für Teams und für WhatsApp Web macht es ja auch so, also der WhatsApp Client, da ist ja ähnlich. Das heißt, du hast das ist einfach diesen RAM-Overhead, der dann noch dazukommt. Und viel schöner wäre es doch eigentlich, wenn all diese Apps einfach im Browser laufen, der läuft exakt einmal und dann habe ich im Prinzip einfach nur verschiedene Tabs in Anführungszeichen. Progressive Web Apps starten ja auch in einem eigenen Fenster, aber der Browser praktisch unten dran, der treibt die weiter an und für den ist es praktisch wie eine Art weiteres Tab. Und das ist praktisch der PWA-Gedanke, die PWA-Idee. Und wie man auch an diesem Beispiel vielleicht schon gemerkt hat, sowas wie jetzt VS Code, was wie gesagt heute schon eine Webanwendung ist, wenn jetzt zum Beispiel die Native File System API rauskommt, ist ein zentraler Grund, warum Visual Studio Code verpackt werden muss, ist dann weg. Ja? Dann könnte ich auch direkt im Browser meine lokalen Dateien bearbeiten. Und es ist auch spannend zu sehen, wie diese Anwendungen praktisch auch schon vorbereitet sind auf diesen Fall.
Ja, also ich kann dann theoretisch eine Anwendung bauen, die sich auf eine File-Endung registriert, dann geht meine Progressive Web App auf, dann kann ich darin Zusatzfunktionen verkaufen, direkt über die Web-Schnittstelle, die ich mit meinem Fingerabdruck bezahlen kann, kann dann mein cooles Paint-Programm, wo ich gerade die zusätzlichen, noch nicht implementierten Werkzeuge freigeschaltet habe, kann ich dann das Bild direkt sharen. Ja, das sind eigentlich ganz coole Aussichten so.
Ja.
Und der Browser öffnet sich dann, das kann man wahrscheinlich einstellen, wie man das möchte, oder aber wie auch eine Standalone-App letztendlich, praktisch nur als Wrapper um was drum. Oder hat man immer so den kompletten Browser-Aufbau irgendwie noch dabei?
Nee, genau. Also wenn du die Anwendung vorher installiert hast, also auf dem Desktop ist es so, in Chrome oder in Edge, die zeigen dir installierbare Progressive Web Apps oben in der Adresszeile an. Da kommt so ein Install-Button, so ein Plus-Icon mit einem Kringel drumherum. Und wenn du da auf Install gehst, dann bekommst du eine Verknüpfung praktisch angelegt. Und wenn du diese öffnest, dann startet die App. Kann sie vollflächig starten, der Entwickler kann es definieren, es gibt verschiedene Anzeigemodi, es gibt einmal Fullscreen, da wird sie im Vollbildschirm starten, dann gibt es Standalone, da startet es im Fensterchen, dann gibt es Minimal UI, da sieht man noch oben die nicht editierbare Adresszeile praktisch, das ist gedacht für Bankanwendungen beispielsweise, wo man sich dann vergewissern können soll, dass es dann auch die richtige URL ist, auf der ich dann bin. Oder aber du kannst es genauso gut auch wieder im Browser öffnen lassen. Die Installationskriterien von Chrome sagen, dass es eins dieser höherwertigeren Modi praktisch sein muss. Also wenn es im Browser wäre, bietet es Chrome nicht zur Installation an, beispielsweise. Einfach um sicherzustellen, dass dann später da erwartungsgemäße Erfahrungen praktisch auch rauskommen. Ja. Und genau, das heißt, nochmal zurück zum Beispiel, wenn du dann auf die Datei doppelklickst und die PWA installiert ist, dann würde das Standalone-Fensterchen wieder für die PWA aufgehen. Genau, und dann eben nicht in einem Browser-Tab. Muss noch dazu sagen, ich habe das schon einmal live gesehen. Ich glaube, dass es allerdings aktuell noch nicht im Browser implementiert ist. Es kann daher gut sein, dass es später auch Voraussetzung dann ist, dass ich die App vorher installiert haben muss, bevor die dann für eine Dateierweiterung registriert werden kann.
Ja, hört sich auch eigentlich sinnvoll an, ja, das so rumzumachen. Gibt es denn irgendwas in der Community, irgendwelche Hinweise, was mit WebKit und ja, iOS irgendwie passiert, was wahrscheinlich auch ein recht großer Anteil noch wäre, wo es interessant oder gut wäre, wenn sich da diese Standards irgendwann auch mal etablieren?
Also zunächst ist es so, dass es ein heikler Punkt ist. Also hier ist gerade vor, würde man sagen, vor ein oder zwei Wochen ungefähr, gab es da mal einen großen Twitter-Streit, sagen wir mal, zwischen der Fugu-Seite, sage ich mal, aber es sind natürlich auch Webentwickler dabei, ne? Also da gibt es auch Leute, die sich hier dann beteiligen. Und so ein bisschen auf der Apple-Seite, ja, Mozilla war auch so ein bisschen auf der Front dabei. Und da sind zwei, sagen wir mal, Kampfbegriffe durch die Gegend geflogen. Praktisch der eine war, ihr seid faul, also lazy war das, dass ihr Apple praktisch die Schnittstelle nicht implementiert. Und der Gegenangriff praktisch war, ich glaube von der zeitlichen Abfolge war es andersrum, aber praktisch die Apple-Seite sagte, ja, das, was ihr hier plant, ist alles unsicher. Ja, hier Privacy und so, die wird hier gar nicht bedacht. Wie das immer so ist, es sind natürlich zwei sehr extreme Positionen. Die Wahrheit liegt, denke ich, irgendwo in der Mitte. Kurzum setzt Apple durchaus einige Schnittstellen um, auch sowas wie die WebShare-API, die aus Fugu entsprang, haben sie umgesetzt, sogar als erster auf dem Desktop. Da ist Chrome, glaube ich, kann es bis heute noch nicht, also da waren sie schneller. Und sowas auch wie die Async-Clipboard-API, ebenfalls ein Fugu-Gewächs, wenn man so möchte, wo ich auf die Zwischenablage des Anwenders zugreifen kann, das haben die beispielsweise auch implementiert. Also Features, wo sie den Sinn erkennen oder Features, wo sie sagen, oh ja, finden wir cool, die implementieren die auch. Also da nehmen die auch teil, klar, an den Beratungen und so. Dann gibt's aber auch Features, die kommen halt nicht. Und das ist dann halt so ein bisschen Apple-Kommunikation. Du wirst von denen vorher nicht hören, was sie implementieren. Es wird halt irgendwann mal da sein. Irgendwann steht es im Changelog. Dann ist es schön, dass wir es haben. Oder aber halt nicht. Und so ist es zum Beispiel mit den Push-Benachrichtigungen. Dort hörst du halt nichts. Und man weiß nicht, ob das jemals dort implementiert werden wird.
Also sie beteiligen sich gar nicht so aktiv an dieser ganzen Standardisierung, sondern gucken sich eher im Nachgang an, was wir wirklich von diesen standardisierten Sachen irgendwie nutzen können. Ich hatte es so verstanden, dass irgendwie nur Google, Intel und Microsoft sich eigentlich aktiv letztendlich an der Standardisierung irgendwie beteiligen, dass es da auch, sag mal, Zuständigkeiten gibt für die einzelnen APIs dann von einzelnen Google- oder Microsoft-Mitarbeitern. Also das ist eigentlich so unter diesen dreien, die halt wirklich an dieser Chromium-Plattform arbeiten, da eine Beteiligung da ist, aber Apple eigentlich immer so im Nachgang eigentlich entscheidet, was dann für sie sinnvoll ist.
Also ganz so pauschal kann man es nicht sagen. Es ist ja jetzt praktisch ein Teilbereich auch. Also wenn wir jetzt um diese Web-Anwendungsschnittstellen praktisch sprechen, dann würde ich hier zustimmen. Da sind definitiv die Fugu-Beteiligten sind der Treiber von alledem. Apple hat auch mal Ideen und sowas. Das, also so ist es auch, ne? Also die haben auch Ideen, die sie in die YCG reinbringen. Aber ich glaube, die so ein bisschen die höhere Schlagzahl legen tatsächlich die Fugu-Beitragenden hin. Wie gesagt, im Bereich der Web-Anwendungsentwicklung. Es gibt Web ist ja so weitläufig mittlerweile und ich glaube, in anderen Bereichen sieht es auch einfach anders aus. Was man immer dran denken muss, ist natürlich auch die Interessen, die die Plattformhersteller verfolgen. Apple beispielsweise hat ein sehr gut funktionierendes natives System. Die Innovationen, die dort geschehen, passieren fast immer nativ. Also auch wenn man sich das letzte Keynote angeschaut hat, diese, weiß gar nicht, wie sie heißen, aber diese Art NFC-Tags praktisch dann so eine Mini-App praktisch öffnen, das dürfte ebenfalls sich im nativen Umfeld abspielen. Das heißt, Web ist dort eh immer schon mal so ein bisschen so gelagert, ist nicht ganz so wichtig. Aber auf der anderen Seite, ich persönlich bin auch wieder iPhone-User, ja, und ich finde es auch irgendwie gut, dass es so ist. Auf der anderen Seite wäre es mir natürlich auch lieber, wenn man mit dem Web dann auch noch ein bisschen mehr, mehr irgendwie anfangen könnte.
Und obwohl sie ja sogar davon kommen, ne, ganz ursprünglich.
Genau,
ja. Erstes iOS waren ja nur Web-Apps.
So ist es, ja. Die waren da ja wirklich mal Vorreiter, ja. Und aktuell ist es halt so, klar, ne, die haben halt ihren App-Store, der dürfte gute Gewinne abwerfen, und wenn dann praktisch ein alternatives Modell groß werden lässt. Wie gesagt, das war ja schon immer da. Also schon unter dem ersten iPhone OS konntest du ja Webclips praktisch an die auf Springboard praktisch hängen. Und das war damals der einzige Vertriebsweg. Später kam halt eben der App Store. Genau, der jetzt halt eben einfach stärker geworden ist. Und es ist natürlich eine Frage, ob man jetzt dann dem unkontrollierten, der unkontrollierten Ausführungsumgebung, der keine Kohle abwirft, sage ich mal, ob man die jetzt erstarken lassen will. Da scheint mir die Motivation nicht ganz so hoch zu sein. Bei Google ist es ein bisschen so das Gegenteil. Die haben ja auch Chrome OS, also wo das ganze Betriebssystem dann auf einem Webbrowser basiert, wo sowas wie PWA natürlich ein hervorragendes Anwendungsmodell ist und wo da super dazu passt. Da ist halt eine andere Motivation hinten dran. Dann haben wir Microsoft mit dem Microsoft Store, der, ja, also ich habe der dafür entwickelt, haben wir beim letzten Mal ja gesagt, ne, ich habe so eine klassische .NET-Karriere hingelegt und so, aber dennoch muss man halt sagen, der Microsoft Store hat halt nie so wirklich abgehoben, und für den ist es halt super, wenn man plattformübergreifend ausführbare Anwendungen schreibt, die man halt auch noch in den Store einstellen kann.
Bei Microsoft Store war es ja von Anfang auch so, dass PWAs dort gelistet wurden, oder? War das nicht so eins dieser Features? Ja,
also webbasierte Anwendungen gingen schon immer von vornherein. Die haben dann zwischenzeitlich, haben die mit ihrem Bing-Crawler das Web durchsucht und besonders gute PWAs automatisch in den Store eingestellt. Was auch ein guter Ansatz ist, praktisch um Store zu füllen. Man muss auch sagen, es waren nie wirklich viele, die auf dem Weg dann in den Store gekommen sind. Lass das 10, 15, 20 gewesen sein. Aber mehr waren das, glaube ich, nicht, die dann über diesen Crawling-Weg reingekommen sind. Aber ja, als Webentwickler kann man seine PWA in den Store einstellen. Das ist App-Paket praktisch leer, steht nur ein Link drin, der auf die PWA verweist. Und dann ja, läuft die ebenfalls in ihrem eigenen Fensterchen. Du bekommst die Absturzprotokolle und so weiter und so fort.
Spannend.
Absturzprotokolle.
Die ja, sind, kommt, ja, kommt natürlich die sind auch nie spannend. Vor, ne? Ist ja klar.
Aber. Ja. Aber falls mal passieren sollte. Cool. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Überblick bekommen, was sich dahinter verbirgt. Habt ihr zwei noch irgendwelche Fragen? Sebi, Jojo.
Ist auf jeden Fall ein super spannendes Feld. Also ich glaube, für uns natürlich irgendwie nicht so direkt irgendwie greifbar, aber ich glaube, für viele da draußen natürlich eine super spannende Entwicklung, die es nimmt. Und ich glaube, dass es auch so wird, dass natürlich Chrome immer größeren Marktanteil bekommen wird. Also da wird vielleicht auch irgendwann Mozilla vielleicht gar nicht mehr, das ist jetzt irgendwie Zukunftsmusik, aber ich habe mit einem Mozilla-Entwickler mal gesprochen und hat gesagt, also das ist momentan für die diese Entwicklung, dass sich so viele Firmen sich jetzt so stark auf diesen Chromium-Unterbau fokussieren und konzentrieren, ist es halt sehr schwierig, so dass man ja davon ausgehen kann, dass sie, glaube ich, mit ihrer Marktmacht da auch einiges bewegen können und natürlich auch solche Entwicklungen wie jetzt Project Foo natürlich dann ganz anderen Stellenwert bekommen, wenn letztendlich so ein dominanter Browser das unterstützt und das natürlich auch für Safari dann entsprechend ein Kriterium sein wird, was die dann final davon unterstützen werden.
Gibt es eigentlich irgendeinen Nachteil, dass es nur noch eine Browser-Engine gäbe?
Ich glaube, solange sie Open Source ist und man letztendlich einsehen kann, was daran gemacht wird und was passiert, würde ich es eher nicht so für kritisch empfinden. Natürlich ist es so, dass irgendwie unterschiedliche Engines vielleicht auch zu einer größeren Vielfalt eben führen. Also grundsätzlich ist immer zu begrüßen, wenn man natürlich Konkurrenzprodukte hat.
Ja.
Ich denke, solange natürlich alles irgendwie ein Open Source Ansatz fährt und man halt alle dran mit sich beteiligen an der Entwicklung, man wirklich genau einsehen kann, was passiert unter der Haube, dann fände ich es auch in Ordnung, wenn letztendlich, sag mal, die Plattform oder sag mal, die Basis für alle gleich ist.
Also ich persönlich hoffe, dass es so nicht kommt. Also, denn wir haben die Situation ja schon mal gehabt mit dem IE6 damals, als es praktisch nur noch diese eine Engine gab und da halt gar nichts mehr passiert ist. Also für eine ganz, ganz lange Zeit ist ja die Weiterentwicklung von Browsern eingeschlafen, der Browser war fertig, ja, und da kam keine Innovation mehr. Insofern ist es schon wichtig, dass es diesen Konkurrenzkampf auch gibt und dass all diese, die Felder-Capabilities und Privacy und so weiter, dass die auch gegeneinander abgewogen, ausgewogen werden und dass es da die, jo, praktisch die Konkurrenz gibt. Ich glaube, die braucht es im Web tatsächlich. Ja, sonst bleiben wir vielleicht wieder stehen. Also letztlich kurzum, es hat die Situation halt auch schon immer gegeben, ne? Also es war mal Microsoft groß und es war mal Mozilla groß mit Firefox, jetzt ist aktuell halt eben Chrome. Es ist ja auch nicht gesagt, dass es für immer so ist. Insofern ist es schon wichtig, dass die Offenheit der Plattform auch gewahrt wird. Es ist ja auch so, dass wenn es die Entwickler praktisch diese Schnittstelle mit nativer Power an die Hand bekommen, dann steigt damit ja auch der Druck gegenüber anderen Engines, wie jetzt eben zum Beispiel WebKit. Man muss nämlich auch sagen, Mozilla ist relativ cool. Die sind bei sehr vielen Fugu-Schnittstellen am Start. Bei anderen wieder nicht. Sowas wie WebUSB sagen die so, na, nee, wollen wir jetzt eher nicht so. Aber bei anderen sind die sehr konstruktiv auch mit dabei. Das heißt, so die sich ja schon am ehesten sperren, ist tatsächlich eher so auf der WebKit-Seite. Aber wenn jetzt die Entwickler dann sowas nutzen wie Native File System API, sowas nutzen wie die Push API, dann wächst ja seitens der Entwickler und auch der User später der Druck auf die anderen Engines im Prinzip. Und was hier sehr wichtig ist, ist, dass die Entwickler, das machen sie nicht gerne, das weiß ich, aber durchaus sich auch einfach mal an die Browserhersteller wenden können. Es gibt die Bug-Tracker für Mozilla, bei Mozilla, bei Apple, bei Google. Entwickler dürfen dort ihre Meinung sagen, dürfen sich mit einbringen in den Diskurs und haben damit ja einen Einfluss auch auf die Plattformhersteller. Und das würde ich mir wünschen, dass das Entwickler, vielleicht auch die gerade zuhören, von diesem Mittel Gebrauch machen und in den Diskurs einsteigen.
Cool, sehr gut. Dann bleibt, denke ich, die obligatorische Frage an dich, Christian. Haben wir noch was Wichtiges vergessen?
Versuch's nochmal kurz so Revue passieren zu lassen. Also Progressive Web Apps sind das Anwendungsmodell des Web praktisch. Sie laufen offline dank dem Service Worker, lassen sich installieren dank des Web App Manifest. Progressive Web Apps können viel, schon heute, nicht zuletzt aufgrund der HTML5 APIs, die vor circa 10 Jahren gekommen sind. Sondern auch durch viele weitere Schnittstellen, die über die letzten Jahre gekommen sind. Wir haben über Sensoren gesprochen, Battery sowas oder Gamepad API, beispielsweise, die auch gekommen ist. Und hier ist das Project Fugu an und sagt, dieser letzte Rest praktisch, der noch da ist, an Abstand, den möchten wir gerne, so gut es geht, abschmelzen lassen. Das ganze plattformübergreifend, als Entwickler rufe ich eine Schnittstelle einmal auf und kann sie auf sämtlichen Betriebssystemen ausführen, wo es sinnvoll ist, und kann damit meine Anwendungen native erscheinen lassen, sodass Wrapper wie Cordova, Capacitor und Electron in Zukunft weniger häufig gezogen werden müssen. Ich glaube, das haben wir auch alles gesagt und das ist Project Fugu.
Cool. Vielen Dank. Dann nochmal der Hinweis, das hatten wir am Anfang gesagt, wir müssen so ein Giveaway müssen wir irgendwie besser planen. Das müssen wir deutlich mehr ausstarten, als zu sagen, hey, wir schenken euch 3 der Bücher. Wir müssen noch irgendwas machen. Wer diese Folge auf Twitter in seiner Timeline postet und @programmierbar verlinkt. Ich weiß überhaupt gar nicht genau, wie man da irgendwie besonders gute Social-Kampagnen macht. Naja, ihr bemüht euch auf jeden Fall nicht nur einfach uns zu schreiben und das Buch aufzustauben, sondern ihr macht auch noch was Gutes dafür, dass ihr dann 3 Exemplare dieses Progressive Web Apps Buch raushauen. Cool, dann kommen wir noch zu unseren Picks of the Day.
Und habe ich was oder habe ich nichts?
Warte, hast du was oder hast du nichts?
Tada!
Nichts.
Doch nichts. Nein, ich habe so ein bisschen mein Gedächtnis gekramt. Was ich momentan aktiv nutze oder gerade am Evaluieren war, es geht darum, ich bin im Vorstand von einem Verein und habe vorher so diese ganze Verwaltungssoftware für den Verein zum großen Teil selbst geschrieben, weil wir so spezielle Anforderungen hatten. Und bin jetzt aber nach einer Evaluierung von verschiedenen Anbietern eben dazu gekommen, dass wir jetzt in Zukunft Clubdesk nutzen. Also Ja, also es ist einfach ein Tool, was einfach dir sehr viel einfach dieser Themen wie Mitgliederverwaltung, irgendwelches Programm irgendwie online zu stellen. Es bietet dir eine Schnittstelle, um zum Beispiel deine Webseite damit zu befüllen, die es schon abnimmt. Und ich jetzt nicht mehr diesen Aufwand habe, das alles selbst eben implementieren zu müssen. Natürlich passen nicht alle Modelle komplett auf unser Vereinswesen, wie es irgendwie vonstatten geht, aber man kann sich sehr viel behelfen. Es ist eins von vielen Anbietern. Also es gibt da, glaube ich, um die 30, die ich mir angeguckt habe, so 5 in die engere Auswahl genommen. Und Clubdesk hat für unseren Anwendungsfall auf jeden Fall sehr gut abgeschnitten, weil wir auch sagen wir, diese ganze Verbandstruktur eigentlich da ein bisschen mit abbilden können. Also falls jemand in einem Verein ist und sowas sucht, ich habe nur gehört, dass viele Vereine das Problem haben, wie sie ihre Verbands- oder Vereinstätigkeiten irgendwie abbilden sollen, ist Clubdesk vielleicht eins der Anbieter, die ich mir auf jeden Fall mal anschauen würde. Nur so als Tipp.
Vielen Dank, Jojo. Sebi?
Mein Pick of the Day ist asynchrone Generatoren in JavaScript.
Ja. Asynchrone Generatoren in JavaScript.
Das kann Sebi, jetzt du musst gar nicht
bisschen,
sagen.
Du musst immer ein bisschen deine Picks mal erklären. Du kannst nicht immer nur so ein.
Das ist, dass du eine Vor-Off-Schleife mit einem Await machen kannst. Und das ist irgendwie in manchen Fällen ganz praktisch. Also wenn man sich in Node zum Beispiel sowas vorstellt, wie dass man, es gibt ja Streams in Node, wo man immer so ein Datenpäckchen sich abholt und dann wartet, bis das nächste Datenpäckchen kommt und so. Und das irgendwie gescheit runterzuschreiben mit den Callbacks war bisher immer so ein bisschen, naja, hat nicht so viel Spaß gemacht wie mit asynchronen Generatoren.
Das ist so das, was man auch unter Yield, glaube ich, in vielen anderen Programmiersprachen kennt.
Also genau, also dann im Detail, also ja, wobei du yieldest ja auf einen Wert, der, glaube ich, ein Promise zurückgibt. Ja, in dem Fall. Ja, ansonsten wäre es ja nur ein Generator.
Die
sind ja so 2015. Nee, aber
und das ist jetzt relativ neu, also das kann ich jetzt...
Ich glaube, die sind wieder so mittelalt.
Okay, aber also, ihr seid gerade drauf gestoßen und nutzt das jetzt aktiver?
Ach, nö, wir nutzen es eigentlich gar noch nicht so sehr.
Aber du fandest es cool.
Ich fand's einfach cool, dass es die Möglichkeit gibt und in dem ein oder anderen Fall löst es bestimmt auch ein Problem. Also jetzt beim Abrufen von Redis, zum Beispiel irgendwelchen Listen oder so, die abgearbeitet werden müssen, kann man das ganz schön schreiben, dass man sich da immer das nächste Element geben lässt und wartet, bis wieder eins drin ist. Ja. Das war's. Dennis, du?
Ja, ich habe SketchUp, das Programm für 3D-Modellierung. Gibt's ja auch schon irgendwie seit vielen, vielen Jahren. War ja irgendwann mal von Google, wurde dann wieder verkauft. War ganz anfangs mal vorher, weiß nicht, ist bestimmt 10 Jahre her, dass ich mal benutzt habe, um mein Haus auf Google Earth irgendwie zu bauen, also nicht diese ganzen Landschafts-3D-Aufnahmen gab. Und ja, ich ziehe jetzt bald um und da sind einfach viele Kleinigkeiten, die ich damit dann gemacht habe. Also Kleinigkeiten und größere Sachen, also größere Sachen im Sinne von mal ein Badezimmer, sich einfach skizzieren und sich in 3D angucken oder irgendwie eine Unterkonstruktion bauen, wo es ein bisschen mehr ins Detail geht für irgendwas Kleineres. Ich finde es erstaunlich intuitiv, muss ich sagen, also dass man da echt relativ schnell reinkommt, wenn man mal 2, 3 YouTube-Videos dazu geguckt hat. Und ja, das reicht. Das nächste Mal kann ich noch einen Renderer empfehlen, weil ich finde das immer so geil, wenn man dann eigentlich dieses sehr einfache SketchUp hat und dann nur dazu nur so ein Plugin, auf einmal sieht man, hat man ein schönes gerendertes Bild von dem, was man da hat. Aber das hebe ich mir auch fürs nächste Mal. Christian,
ja,
was hast du uns mitgebracht?
Wer von euch hat nicht Pokémon gespielt?
Ich. Oh, ich.
Oh, okay, doch so viel. Also 1, 2 von 3. Okay. Es gibt eine Disassembly von diversen Pokémon-Spielen. Und vielleicht sind ein paar Hörer dabei, die da mehr Interesse haben. und das
bestimmt.
Das Interessante ist, genau, das praktisch auf GitHub aus den ROMs, die es so gibt, dass man praktisch rückwärts den Code wieder hingeschrieben hat. Und das finde ich ziemlich interessant, weil ich das früher als Kind gespielt habe und gerade in Pokémon Rot sind ja 5 Jahre Entwicklungsarbeit reingeflossen. Aus gutem Grund, wie man dann im Code auch sehen kann, weil das die Spielmechanik da jetzt sehr, sehr, sehr ausgeklügelt ist. Und ja, das praktisch in lesbarem Quelltext zu lesen, ist ganz nett. Das einfach nach Pokerett suchen auf github.com und dann findet man es.
Cool. Verlinken wir in den Shownotes. Und wie stark musste das dann noch aufgearbeitet werden? Also hat das dann irgendwie da den Code raus extrahiert, aber dann wahrscheinlich noch schon ganz schön viel dran gearbeitet, dass es lesbar wird, oder?
Ja, also es ist auch, glaube ich, fast vollständig. Ich glaube, es sind so 99,9% oder sowas, sind disassembliert. Es hat alles in Assembler geschrieben. Der originale Quelltext aber auch. Insofern, ja. Es ist zwar nicht ganz identisch, aber sehr, sehr nah.
Krass. Okay, cool. Dann, lieber Christian, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder Gast warst bei uns. Hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Und Sebi hat auch vor der Aufnahme schon mal nachgefragt, wenn wir nach Corona irgendwann mal wieder Meetups machen dürften, begrüßen wir dich auch gerne mal hier als Gast, dass du bei uns mal einen Talk halten kannst. Ja, sehr gerne. An unsere Hörer, zwei wunderschöne Wochen und bis ganz bald. Macht's alle gut. Ciao.
Dann tschüss.
Tschüss.